NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 29. Juli 1967. Die Grundsteinlegung für das erste tibetische Kloster in Europa. Ihr Bild geht im März 2008 um die Welt. Eine junge tibetische Studentin, sie nennt sich Pema Dolkha, wirft sich vor dem Fackelläufer im griechischen Olympia auf die Straße, um ihn zu stoppen. Die junge Frau ist über und über mit Kunstblut beschmiert. Ein Mitstreiter entrollt am Straßenrand die tibetische Flagge. Die beiden wollen mit ihrer spektakulären Aktion gegen die chinesische Besatzung Tibets protestieren. Sie wollen, dass die Weltgemeinschaft die Olympischen Spiele in Peking boykottiert. Die griechische Polizei beendet den Protest und nimmt die beiden jungen Tibeter in Gewahrsam. Nach einigen Stunden dürfen die Aktivisten das Revier verlassen. Es geht zurück in die Schweiz. Denn die beiden leben dort in der größten tibetischen Diaspora Europas.
Liebe Landsleute, liebe Tibet-Freunde, wir sind heute hier, um unseren Landsleute, aber auch über unseren chinesischen Brüdern und Schwestern, die zum Opfer gefallen sind, zu trauern.
Im März 2008 haben sich in der Tibet-Gemeinde im schweizerischen Rikon etwa 100 Menschen versammelt. Anfang des Monats war es zu heftigen Unruhen in Tibet gekommen. Zunächst waren es friedliche Demonstrationen buddhistischer Mönche in Lhasa gewesen, die eine Rückkehr des Dalai Lama und die Unabhängigkeit Tibets von China forderten. Doch nach und nach waren daraus Massenproteste der Bevölkerung gegen die Besatzung geworden. Die chinesischen Ordnungskräfte gingen gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Wie viele Tote es gegeben hat, ist bis heute unklar. Die chinesische Regierung spricht von 30, die tibetische Exilregierung und der Dalai Lama von mindestens 80.
Wir Tibeter machen gerade eine sehr schlimme Zeit durch. Unter diesen Umständen ist es sehr wichtig, dass wir unsere Geisteshaltung wahren. Und wo immer wir leben, müssen wir unsere Kultur im Alltag bewahren. So gut wir können. Das ist wichtig.
Grüezi wohl. Ich wohne da. Das ist meine Heimat, ja.
Der Tibeter Pasang Dakpa lebt seit mehr als 45 Jahren in der Schweiz. Er ist einer von etwa 4000 Tibetern, die in der Alpenrepublik eine neue Heimat gefunden haben.
Ich war 9 und ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Chineser gesehen in Tibet. Und meine Eltern, sogar mein Vater, ging irgendeine Sitzung und dann hat er gesagt, wir müssen sofort flüchten jetzt, sonst müssen alle Kinder nach Peking, oder? Und in einer Nacht sind wir geflüchtet mit ein paar Yaks und dann sind wir nach Samenden geflogen und das war Schweiz.
Wir blenden zurück auf den März 59. Tausende von Tibetanern fliehen vor der kommunistischen Besatzung. Dem Dalai Lama gelingt in der letzten Minute die Flucht ins Exil.
Da kamen natürlich Meldungen von Leuten, vor allem die Sherpas, die Bergsteigerbegleiter, was das für Wunderleute sind, punkto Leistung, punkto Zuverlässigkeit, punkto Fröhlichkeit. Und in dem Glauben hat man sich eigentlich gewiegt, als man die Tibeter-Sache angefangen hat.
Erinnert sich der Unternehmer Jacques Kuhn. 1961 nimmt die Schweiz als erstes europäisches Land tibetische Flüchtlinge auf. Rund 1000 kommen damals. Zwei Dutzend von ihnen auch in das kleine Dorf Rikon im Tösstal bei Winterthur. Hier betreibt Jacques Kuhn gemeinsam mit seinem Bruder Henri eine Kochgeschirrfabrik. In Zeiten des Wirtschaftsbooms sind die tibetischen Flüchtlinge willkommene Arbeitskräfte.
Also man kann sagen, es ist Berg zu Berg, war die Sympathie, in Alpen zu Himalaya, ganz sicher.
Die Weltwoche schreibt damals, die Schweizer müssten sich solidarisch zeigen als
eines vom Glück begünstigten kleinen Bergvolkes gegenüber einem von einer tragischen Katastrophe betroffenen kleinen Bergvolkes.
Die Gebrüder Kuhn lassen in Rikon für die tibetischen Flüchtlingsfamilien Werkswohnungen bauen.
die Eltern oder die Großeltern, die sind natürlich Tibeter traditionsgemäß geblieben, haben im alten Stil weitergelebt. Und da hat es gewisse Spannungen in den Familien, Kinder oder Halbwüchsige, die sich dann abgesetzt haben, vielleicht Wirtschaften gefunden haben, Abwechslung gesucht haben, Alkohol gefunden haben. Und da haben wir dann gewisse Schwierigkeiten bekommen. Und aus dieser Angst heraus kam dann die Initiative, da muss irgendetwas geschehen, um diesen Leuten zu helfen.
Die Kuhns wenden sich an das geistliche Oberhaupt der Tibeter. Mitte der 1960er Jahre reist Henri Kuhn gemeinsam mit seiner Frau ins indische Dharamsala, wo die tibetische Exilregierung inzwischen ihren Sitz hat. Und wo auch seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, residiert.
Da hat er gesagt, was für eine Bedeutung die Klöster haben, dass das die Vertrauten sind. Und er ist dann mit der Idee gekommen und hat gesagt, er würde annehmen, dass wir viele Probleme lösen könnten, wenn die wieder ihre Berater hätten, wie sie sie früher gehabt hätten und in ihrer eigenen Muttersprache mit ihnen Kontakt aufnehmen könnten.
Die Gebrüder Kuhn sind von der Idee so überzeugt, dass sie eine Stiftung gründen, der sie als Startkapital mehrere hunderttausend Schweizer Franken zur Verfügung stellen. Der Dalai Lama schickt 4 Mönche und einen Abt in die Ostschweiz nach Rikon. Am Anfang leben sie in einem Bauernhaus der Familie Kuhn. Mit dem Stiftungskapital nehmen die Pläne für ein tibetisch-buddhistisches Kloster in Rikon Gestalt an. Am 29. Juli 1967 wird die Grundsteinlegung gefeiert. Im folgenden Jahr wird das Kloster gesegnet und nach buddhistischen Ritualen eingeweiht. Ein schlichter, funktionaler, weißer Bau in Hanglage am Waldesrand, 4-stöckig. Wären die bunten Gebetsfahnen nicht, würde kaum etwas auf ein buddhistisches Kloster hindeuten. Offiziell lautet der Name Klösterliches Tibet-Institut Rikon. Denn nach der schweizerischen Bundesverfassung war damals die Neugründung von Klöstern noch verboten.
Ich lehre die Kinder tibetisch schreiben, tibetisch sprachen, dann so buddhistische Religion und dann so über die tibetische Geschichte, das ich lehre. Ja.
Tenzin Yotoshang war einer der ersten Mönche in Rikon, die der Dalai Lama Ende der 1960er Jahre von Indien in die Schweiz schickte.
Das Segala Za Jigris, auf dem Boden wächst das Gras. Za Nin Chung Jung Da Leble Yus, die Gras ist klein und flach. Nur das für Kinder, ja.
Der Lama lehrt seit Jahrzehnten an der Tibeterschule in Rikon. Er hat auch Zewang Baro unterrichtet. Der junge Schweizer mit tibetischen Wurzeln kennt die Heimat seiner Eltern nur aus Erzählungen.
Ich bin ja hier aufgewachsen und ich kenne eigentlich die richtigen tibetischen Wurzeln eigentlich gar nicht, oder? Ich habe mehr Schweizer in meinem Blut als Tibeter. Ich sehe wie ein Tibeter aus, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie ein richtiger Tibeter ist, oder? Meine Eltern, wie alle Tibeter, arbeiten in Kuhn, Rikon, in der Pfannenfabrik und wohnen praktisch alle Tibeter in diesen 2 Fabrikhäusern. Meine Eltern sind sehr religiös und sie haben mich auch so erzogen eigentlich und es hat mich auch sehr geprägt und so. Wir beten auch viel, also jeden Sonntag bete ich eine halbe Stunde und jeden Abend bete ich 10 Minuten, 15 Minuten und wir gehen auch ab und zu ins Kloster.
Vor allem an hohen buddhistischen Feiertagen wie dem tibetischen Neujahr oder dem Geburtstag des Dalai Lama am 6. Juli ist ein Besuch in Rikon auch für die Exil-Tibeter der 2. und 3. Generation eine Selbstverständlichkeit. Man pflegt die Gemeinschaft. Man kennt sich, wenn auch nicht immer beim Namen. Das buddhistische Kloster in Rikon ist seit seiner Gründung das spirituelle Zentrum der Exil-Tibeter in Westeuropa.
Wir kommen in den Kultraum. Hier haben wir sehr viele Rauchopfergaben. Deshalb riecht das entsprechend. Wir ziehen jetzt die Schuhe ab, wenn wir hier in den Kultraum eintreten.
Philipp Hepp ist der Geschäftsführer des Tibet-Instituts und der Kurator. Im Kultraum befindet sich ein verwaister Thron.
diese Thron darf nur vom Dalai Lama selber besetzt werden. Im Moment ist ein Bild von ihm da, das er der ersten Mönchsgemeinschaft mitgegeben hat zur Eröffnung dieses Klosters 1968. Ihm selber war aus politischen Gründen die Einreise nicht möglich in dieser Zeit. Und dieses Bild hat bis heute eine große Bedeutung, wird auch verwendet in verschiedenen Zeremonien.
Die Mönche stehen immer für uns bereit, haben immer offene Ohren und jedermann kann mit seinen Sorgen, wenn er das Bedürfnis hat, ins Kloster gehen.
Der Dalai Lama, unter dessen Schirmherrschaft das Kloster in Rikon steht, war zum ersten Mal 1973 zu Besuch. Für ihn ist stets ein eigener Schlaf- und Meditationsraum reserviert. Seit seinem ersten Besuch ist er viele Male hier gewesen, so auch im Jahr 2010.
Als wir dieses Institut gegründet haben, war es wirklich sehr klein. Aber jetzt ist das, was von hier aus geleistet wird, enorm gewachsen. Ich bewundere das.
Heute leben im Kloster Rikon 6 Mönche und ein Abt. Sie vertreten alle 4 großen Schulen des tibetischen Lamaismus. Ging es in den Anfangsjahren vor allem darum, die Kultur der Tibeter auch in der Fremde zu bewahren, sind die Mönche heute vor allem darum bemüht, der nachwachsenden Generation Kultur und Sprache und Religion nahezubringen. In Rikon werden die Mönche auch in Naturwissenschaften unterrichtet. Seit Ende der 1990er Jahre gibt es das Projekt Wissenschaft begegnet buddhistischer Lehre, das von hier aus in alle tibetischen Exilklöster getragen werden soll. Und dann gibt es noch die rund 12.000 Bände umfassende Bibliothek. Es ist die zweitgrößte ihrer Art weltweit. Noch einmal einer der Initiatoren der Klostergründung, Jacques Kuhn.
Das zum Beispiel ist die erste Zeitung, die in tibetischer Sprache gedruckt wurde. Das ist aus dem Jahre 1948 im Kalimpong, also in Indien, gedruckt, von den Tibetern über den Himalaya gebracht und in Tibet eingeführt. Alles in tibetischer Schrift. Das ist, wenn wir je Besuch haben aus Tibet, auch der Dalai Lama, sind die höchst erstaunt, dass es so etwas gegeben hat zu jener Zeit und sind wild begeistert, so etwas anzuschauen. Wir haben ja neben den Mönchszellen auch Gästezellen. Da können Sie wohnen für wenig Geld, können hier sein, können die Bibliothek benutzen. Das wird sehr, sehr viel. Bis zu Dissertationen, die hier gemacht werden, wird das benutzt.
Wir Tibeter machen gerade eine sehr schlimme Zeit durch. Unter diesen Umständen ist es sehr wichtig, dass wir unsere Geisteshaltung wahren. Und wo immer wir leben, müssen wir unsere Kultur im Alltag bewahren. So gut wir können. Das ist wichtig.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die Grundsteinlegung für das erste tibetische Kloster in Europa am 29. Juli 1967. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.